Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge zum Thema.
Heute geht es um Polizei- und Ordnungsrecht. Letzte Folge haben wir uns angeguckt, die Fortsetzungsfeststellungsklage in analoger Anwendung, einen absoluten Klausurenklassiker. Heute geht es vorwiegend über die Begründetheit einer Klage im Polizei- und Ordnungsrecht. Wir schauen uns heute nochmal die Rechtsgutsverletzung genauer an, denn wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen definiert, was ist öffentliche Sicherheit, was ist öffentliche Ordnung. Das schauen wir uns heute nochmal ein bisschen spezieller an. Und in den Fällen danach steigen wir dann ein in den Gefahrenbegriff, in die Verantwortlichkeit oder genau in die Verantwortlichkeit oder wie es bei euch in euren Bundesländern jeweils heißt. Heute fangen wir an mit einem Fall zum Laserdrom, ein absoluter Examensklassiker und auch Rechtsprechungsklassiker, also da gibt es auch relativ viele Urteile zu. Und wir haben jetzt den Fall auch einem Urteil nachgestellt und Kurosch darf mal den Sachverhalt vorlesen. Ich sage schon mal so viel. Heute wird es sehr interaktiv. Das heißt, ich stelle dir ganz viele Fragen und du darfst ganz oft antworten.
Sehr schön. J pachtet im Außenbereich ein Gebäude von ca. 900 Quadratmetern. Dieses Gebäude besteht aus einer einzigen großen Fläche und wurde vorher als Lagerhalle genutzt. J plant in dem Gebäude eine aus Amerika bekannte Art des Laserspiels abzuhalten. Hierfür lässt er das Gebäude umbauen, sodass es aussieht wie ein großes Waldgebiet. Am Spiel können 30 Leute teilnehmen. Diese 30 Leute werden mit einem Laserziel und einem Laserempfangsgerät ausgestattet. Das Laserzielgerät sieht aus wie ein Sturmgewehr, das Laserempfangsgerät sieht aus wie eine kugelsichere Weste und wird über den Oberkörper gebunden. Bei dem Spiel werden die 30 Personen in zwei Teams aufgeteilt und müssen sich gegenseitig so oft abschießen, wie es geht. Das Team, was mehr Gegner eliminiert hat, hat gewonnen. Die Atmosphäre der Waldlandschaft wird durch abgedunkelte Fenster in einer Alien-Invasion nachempfunden. Hierfür hat J mehrere Trockeneismaschinen und Blitzlichter installiert, die die Szenerie noch lebensechter gestalten sollen. Sobald ein Spieler getroffen ist, gibt die Weste ein Signal ab und lässt einen sehr lebensnahen Todesschrei hören. Als die Ordnungsbehörde der Stadt M darauf aufmerksam wird, untersagt sie formell ordnungsgemäß das Laserdrom. J führt dagegen an, dass so sein gesamter Umsatz einbricht, da er die Halle nun auch für nichts anderes nutzen kann. Es gäbe doch auch in der benachbarten Stadt einen Paintball-Betrieb, der unter ähnlichen Voraussetzungen betrieben wird. Kann J mit Erfolg gegen die Untersagung vor Gericht vorgehen, wenn er vorher ein erfolglos durchgeführtes Vorverfahren veranlasst hat? Bearbeitervermerk, Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht ist nicht zu prüfen.
So, also ich beschreibe nochmal kurz die Szenerie. Und zwar ist das eine 900 Quadratmeter große Halle, sage ich jetzt mal. Die ist ausgeschmückt mit waldähnlichen Szenerie, also überall Bäume, Büsche, du kannst dich gut verstecken. Es ist alles abgedunkelt, es ist ein bisschen Flackerlicht unterwegs, Trockeneis, das heißt, du siehst nicht richtig. Die Leute haben ein Laserempfangsgerät und eine Laserpistole und schießen sich gegenseitig ab. Das heißt, wenn jemand getroffen wird, merkt das das Laserempfangsgerät und gibt einen Todesschrei ab. Das heißt, du bist tot, du bist ausgeschieden aus der Runde. So, das erinnert an welches Spiel? An
Ego-Shooter?
Ego-Shooter und eigentlich meine ich Paintball, also in der
Ja,
Realität
genau.
erinnert das ja sehr an Paintball. Und deine erste Einschätzung, was meinst du, ist diese Untersagung von dem Laserdrom rechtmäßig oder eher unrechtmäßig?
Ich würde sagen, unrechtmäßig. Ich verstehe nicht
Unrechtmäßig.
ganz, warum es rechtmäßig, also ich habe auch nicht ganz verstanden, warum wir es untersagt haben, ehrlich gesagt. Also die Begründetheit der Untersagung kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen.
Also die Behörde sagt in so einem Fall meistens, dass es halt gewaltverherrlichend ist und gegen die Menschenwürde verstößt und sowas, wenn du simulierst, Leute zu töten.
Gut, dann.
Findest du das stichhaltig, das Argument, oder eher nicht?
Also ich kann das Argument nachvollziehen, aber es wird ja nicht ausgelebt. Also so, es gibt ja jede Menge Spiele jetzt in, also digital oder real, die sich an diesem Prinzip zu schaffen machen.
Genau, er hat ja auch gesagt, es gibt ja auch in der benachbarten Stadt, da gibt es ja auch eine Paintball-Anlage. Das heißt, warum wird Paintball nicht verboten? Warum wird mal Laserdrom verboten? So, das könnte also auch noch später ein Argument werden. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Zulässigkeit an. Und zwar, die können wir relativ knapp halten. Wir gehen das nur ganz kurz stichpunktartig durch. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges, es liegt keine aufdrängende Sonderzuweisung vor. Wir gehen nach der Subordinationstheorie und schauen, ob ein Über- und Untergeordnetenverhältnis vorliegt. Das können wir relativ leicht bejahen, denn ein Verwaltungsakt ist gegen den J ausgesprochen worden von einer Behörde. Das heißt, hier macht dieser Verwaltungsakt dieses Über-Untergeordnetenverhältnis deutlich. Das bedeutet, nach der Subordinationstheorie haben wir eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, die auch wegen fehlender doppelter Verfassungsunmittelbarkeit nicht verfassungsrechtlicher Art ist. Und wir haben keine abdrängende Sonderzuweisung. Das heißt, der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet. Dann römisch zweitens statthafte Klageart. Hier fragen wir uns immer nach dem Klägerbegehren. Was möchte denn jetzt der Kläger? Also was möchte hier der J haben? Der J möchte hier die Untersagung weghaben. Das heißt, es könnte eine Anfechtungsklage statthaft sein. Eine Anfechtungsklage setzt aber einen Verwaltungsakt voraus. Ein Verwaltungsakt steht in § 35 Satz 1. Und hier brauchen wir aber nicht groß die Tatbestandsmerkmale zu definieren. Wir können also nur kurz aus dem 35 Satz 1 zitieren und dann sagen, ja, die Untersagungsverfügung ist ein Verwaltungsakt, denn sie hat Außenwirkung, denn sie hat Regelungswirkung, denn sie wurde von einer Behörde ausgesprochen und regelt einen Einzelfall. Das heißt, ein VA liegt vor, den VA kannst du wegbekommen durch eine Anfechtungsklage und deswegen raten wir dem J hier eine Anfechtungsklage zu erheben, also ist eine Anfechtungsklage statthaft. Kommen wir zu drittens Klagebefugnis. Das geht ja nach der Anfechtungsklage nach § 42 VWGO. Das bedeutet, der Kläger muss subjektive Rechte geltend machen. Hier können wir relativ easy sagen, hier, guck mal, er hat ja den Verwaltungsakt erhalten, also er ist nur gegen ihn gerichtet. Das bedeutet, er ist in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit eingeschränkt und kann deswegen mit der Adressatentheorie sagen, ja, hier, ich bin klagebefugt, wir vermuten, dass ich in subjektiven Rechten verletzt bin. Dann kommen wir zu römisch viertens, das Vorverfahren. Hier wurde ein erfolgloses Vorverfahren durchgeführt, das heißt nach § 68 VWGO gibt es kein Problem, sondern ein erfolgloses Vorverfahren wurde durchgeführt. Klagegegner schauen wie in Rheinland-Pfalz nach dem Rechtsträgerprinzip 78 Absatz 1 Nummer 1. Es gibt Bundesländer, in denen das Behördenprinzip einschlägig ist. Das müsst ihr dann je nachdem nach eurem Bundesland gucken. Beteiligten Prozessfähigkeit, 61, 62 VWGO, schauen wir ganz normal. Und dann römisch 7, Klagefrist nach § 74 VWGO, liegt auch vor. Hier brauchen wir gar nicht groß was sagen, weil, wie gesagt, es ist hier nicht von irgendeiner Zeit die Rede. Ja, deswegen können wir das einfach bejahen. Hier nochmal einen kleinen Tipp. Wenn ihr in der Klausur einen Fristenkalender abgedruckt habt, jedenfalls in Rheinland-Pfalz, ist das nicht immer üblich, nutzt diesen Fristenkalender, um zu gucken, ob die Frist eingehalten wurde. Denn in der Regel ist ein Fristenkalender nur abgedruckt, wenn es da auch ein Problem gibt. Es werden euch keine Fallen gestellt in Klausuren, kann ich soweit sagen. So, das heißt, Zulässigkeit ist ziemlich leicht, die Anfechtungsklage ist statthaft und auch zulässig. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Begründetheit an, nehmen dafür den Obersatz aus § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Die Anfechtungsklage ist begründet, wenn die Untersagungsverfügung rechtswidrig ist. Das heißt, wir setzen wieder ein in den Obersatz und der J in seinen Rechten verletzt ist. Das heißt, wir nehmen jetzt auch wieder nicht das Präteritum. Wir erinnern uns, Fortsetzungsfeststellungsklage, nehmen wir immer das Präteritum. Hier nehmen wir die Gegenwartsform. Das heißt, mit dem Obersatz haben wir klar gemacht, wir prüfen jetzt die Untersagungsverfügung auf die Rechtmäßigkeit in unserem üblichen Schema. Ermächtigungsgrundlage, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit. Ermächtigungsgrundlage ist aber jetzt hier schon ein Thema. Denn wir haben mitbekommen, das fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen, dieses Lasertrom wird verboten. An was für Gesetze könnte man denken? Die tragen Waffen. Was könnte man daran? Welches Gesetz könnte man da denken vielleicht?
Waffenrecht, Waffenbesitz.
Ja, Waffengesetz. Könnte vielleicht die Behörde aufgrund einer Ermächtigungsnorm aus dem Waffengesetz vorgegangen sein. Mhm. Da schauen wir uns aber schon an, was ist denn eine Waffe? Definieren wir eine Waffe? Eine Waffe ist, grob gesagt, ein Gegenstand, in dem ein Geschoss durch einen Lauf getrieben wird. Haben wir das hier? Bei einer Laserpistole, die nur auf Funk reagiert?
Nee.
Genau.
Nur das heißt, Waffengesetz. Lichtsignal.
Genau. Das heißt, nach dem Waffengesetz haben wir hier keine Waffe, deswegen ist das Waffengesetz auch nicht einschlägig. Dann können wir überlegen, vielleicht mit dem Jugendschutzgesetz irgendwas zu machen, weil vielleicht Jugendliche betroffen sein könnten, aber das ist natürlich eine abgeschlossene Halle. Das heißt, es kommen nur Leute ab 18 rein. Das heißt, vorne wird das auch kontrolliert. Das heißt, Jugendliche kommen damit nicht in Berührung. Das bedeutet, auch nach dem Jugendschutzgesetz haben wir eher kein Spezialgesetz. So, dann können wir natürlich überlegen, wir hatten die vorletzte Folge, hatten wir uns ja den Gewerbebegriff angeguckt. Das heißt, dieses Lasertrom könnte ein Gewerbe sein und deswegen könnte die Gewerbeordnung einschlägig sein und vielleicht danach diese Untersagungsverfügung ausgesprochen werden. Hierfür müssen wir uns also erstmal angucken, § 15 Absatz 2 Gewerbeordnung. Der sagt nämlich, dass eine Eingriffsgrundlage vorliegen könnte, wenn ein Gewerbe ohne die erforderliche Zulassung ausgeübt wird. Das heißt, wir brauchen zwei Sachen. Einmal ein Gewerbe und dann müssen wir gucken, ob eine Zulassung erforderlich ist und diese nicht vorliegt. Das heißt, wir gucken uns jetzt erst nochmal den Gewerbebegriff an. Ein Gewerbe ist eine selbstständige, erlaubte, auf Gewinnerzielung gerichtete, auf gewisse Dauer ausgeübte Tätigkeit, die keine Urproduktion, keine Verwaltung und Nutzung des eigenen Vermögens darstellt und kein freier Beruf ist. Selbstständig ist auf jeden Fall hier gegeben, weil er übt das auf eigene Rechnung, eigene Kosten und eigene Namen aus. Mit Gewinnerzielungsabsicht, hier rufen wir uns in Erinnerung, hier sollen Bagatellfälle ausgegrenzt werden, wie zum Beispiel Tätigkeiten zu wohltätigen Zwecken. Eine Kostendeckung würde hier auch nicht rausreichen, aber hier wird eindeutig ein Preis verlangt. Das heißt, ihr könnt an dem Spiel teilnehmen, wenn ihr 15 Euro zahlt. So. Das heißt, auf Gewinnerzielung ist es auch auf jeden Fall gerichtet. Dann gucken wir auf Dauer angelegt. Ja, er sagt nicht, dass es irgendwie nur einmal machen will. Deswegen auch auf Dauer angelegt. Und jetzt fragen wir uns, ist das auch erlaubt? Hier können wir natürlich überlegen, was bedeutet erlaubt. Erlaubt ist die Tätigkeit, wenn sie nicht generell gegen Strafgesetze oder Verfassungsrecht verstößt. Das heißt, hier können wir erst überlegen, gibt es vielleicht Gesetze, die uns hier irgendwie eingrenzen und sagen, okay, hier das Lasertrom dürft ihr nicht ausüben. Irgendwie aus dem Strafgesetzbuch. Gibt es nicht. Sondern vielleicht könnte ein Paragraph aus dem Ordnungswidrigkeitengesetz einschlägig sein. Und hier gibt es den 118 Ordnungswidrigkeitengesetz. Und der sagt so viel, dass eine grob ungehörige Handlung, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen, ist verboten. Würdest du sagen, ist diese Handlung, die sie da ausüben, ist das grob ungehörig?
Nö. Ich denke auch, es beeinflusst keine anderen Leute, weil die eingesperrt sind.
Sehr gut, genau. Das ist auch ein Teil der Definition, die ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, dass die Allgemeinheit davon belästigt sein muss. Mhm. Das heißt, Allgemeinheit, die ist ja hier nicht betroffen. Das ist alles in einem abgeschlossenen Raum. Von außen wird niemand eingebunden.
Ja.
Und die Leute, die dorthin gehen, die möchten das ja auch gerade machen. Das heißt, die willigen auch ein. Das bedeutet, die Allgemeinheit ist hiervon nicht betroffen. Was wäre ein typischer Fall von 118 Ordnungswidrigkeitengesetz, wenn irgendjemand nackt durch die Fußgängerzone rennt? Das wäre grob ungehörig.
Ja.
Das ist auch so ein typischer Fall davon. Also bei uns ist hier weder ein Strafgesetz einschlägig, noch Ordnungswidrigkeitengesetz oder sonstige verfassungsrechtliche Normen oder Strafgesetze. Das heißt, grundsätzlich wäre es erlaubt, aber der Erlaubtheitsbegriff nennt immer noch die sozial unwertigen Tätigkeiten. Das heißt, wenn die Tätigkeit sozial unwertig ist, dann ist es auch nicht erlaubt. Das heißt, ein Gewerbe liegt nicht vor und dann wäre das Polizei- und Ordnungsrecht einschlägig. Das heißt, wir rufen uns nochmal in Erinnerung, wenn das Tatbestandsmerkmal im Gewerbe der Erlaubtheit nicht vorliegt, greift das Polizei- und Ordnungsrecht und ansonsten das Gewerberecht. Also fragen wir uns, ist die Tätigkeit sozial unwertig? Das wird zum Teil bejaht und die stellen vor allem darauf ab, was wir auch schon gesagt haben, dass es gewaltverherrlichend ist, dass die normalen gesellschaftlichen Ansichten dem nicht entsprechen, weil man soll halt nicht so tun, als würde man Leute töten, sage ich jetzt mal grob. Wir wollen jetzt hier noch nicht zu viel argumentieren, damit wir uns für später nicht die Argumentation rauben. Deswegen hier können wir das nur kurz ansprechen, weil wir wissen oder weil wir uns denken, dass der Begriff der Gewerbefreiheit oder der Wert der Gewerbefreiheit so groß ist, dass man erstmal alle Tätigkeiten in den Gewerbebegriff reinpackt, um dann später zu separieren, okay, das geht nicht. Aber vorher müssen wir es erstmal in den Gewerbebegriff reinpacken, denn es besteht ja, wie gesagt, Gewerbefreiheit. Jeder darf ein Gewerbe ausüben, so wie er möchte, es sei denn, es verstößt nicht gegen Straftatbestände oder das Ordnungswidrigkeitengesetz. So, das heißt, wir haben es hier nicht mit einer sozial unwertigen Tätigkeit zu tun, weil wir halt diesen Wert der Gewerbefreiheit so schätzen und auch so umfassend ansehen. Das bedeutet, ein Gewerbe liegt vor. So, für den § 15 Absatz 2 Gewerbeordnung bräuchten wir dann nur noch eine fehlende Zulassung. Ist denn überhaupt eine Zulassung erforderlich? Hierfür schauen wir in die Paragraphen 30 fortfolgende Gewerbeordnung. Hier sind spezielle Zulassungsvoraussetzungen normiert. Zum Beispiel Tätigkeiten mit Gewinnmöglichkeit oder Spielautomaten oder sowas. Sowas bedarf einer Zulassung. Aber jetzt ein Lasertrom oder diese Art von Spiel, die hier unter das Lasertrom fällt, die sind nicht dort inbegriffen. Das heißt, wir hätten keine Zulassung gebraucht, also ist auch der Paragraph 15 Absatz 2 nicht einschlägig. Aber es gibt natürlich noch den Paragraph 35 Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung. Der kann auch ein Gewerbe untersagen wegen Unzuverlässigkeit. Aber hier hat ja niemand auf die Unzuverlässigkeit abgestellt, also auf das persönliche Verhalten des Gewerbetreibenden, sondern der Betrieb an sich, also die Art und Weise der Ausübung des Gewerbes, das steht hier in Frage. Und das sanktioniert § 35 Absatz 1 nicht, denn der bezieht sich nur auf die persönlichen Voraussetzungen des J. Und die stehen hier nicht in Frage. Das heißt, das wäre auch nicht einschlägig. So, dann kommen wir zu guter Letzt, nach allen möglichen Paragraphen, die wir uns angeguckt haben, kommen wir zum § 9 POG, also unsere Generalklausel hier in Rheinland-Pfalz. Ihr habt wahrscheinlich teilweise andere Generalklauseln. Ja, aber bei uns ist es § 9. Aber alle sind gleich anwendbar. Dann schauen wir uns erstmal an. Ich hatte ja eben gesagt, eigentlich ist das POG und das Polizei- und Ordnungsrecht neben dem Gewerberecht nur anwendbar, wenn wir die Erlaubtheit des Gewerbes verneinen. Weil das wollte der Gesetzgeber hinbekommen, dass die Gewerbeordnung erstmal grundsätzlich wegen der Gewerbefreiheit greift und das Polizei- und Ordnungsrecht nur dort drumherum gilt, also wenn irgendwas ausschert. Also es schert mit der Erlaubtheit, also der Nichterlaubtheit, schert es aus dem Gewerbebegriff aus und dann fängt das Polizei- und Ordnungsrecht diese Tätigkeit wieder ein und sanktioniert das. Aber bei uns haben wir ja gerade gesagt, ist es gerade erlaubt. Das heißt, wir können ja überlegen, dann ist ja eigentlich das POG, könnte gesperrt sein. Hierfür müssen wir uns aber klar machen, dass die Gewerbeordnung regelt nur das Ob der Zulassung. Ähnlich wie bei der Zwei-Stufen-Theorie, zu der wir vielleicht auch noch kommen, trennen wir die Ansichten in ein Ob und ein Wie. Das heißt, die Gewerbeordnung kümmert sich um die Ob der Zulassung und wenn wir aber um die Art und Weise des Gewerbes streiten, dann ist das Polizei- und Ordnungsrecht einschlägig. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, wie das Gewerbe ausgeübt wird, dann ist Polizei- und Ordnungsrecht einschlägig. Und hier ist ja gerade die Frage des Wie, kommt ja in Betracht. Wie wird dieses Lasertrom ausgeübt? Also wie wird dieses Gewerbe ausgeübt? Das bedeutet, hier wird keine Sperrwirkung entfaltet, denn die Gewerbeordnung ist für das Ob zuständig. Das ist in Ordnung, das wird hier nicht tangiert, sondern hier richtet sich die Behörde nur gegen das Wie des Gewerbes. Das heißt, Ermächtigungsgrundlage, § 9, POG, die Generalklausel passt. Formelle Rechtmäßigkeit, keine Probleme, haben wir schon im Sachverhalt gehört. Und dann kommen wir jetzt zu der materiellen Rechtmäßigkeit, zur Betroffenheit des Schutzgutes, was wir ja auch schon letztes Mal besprochen haben, zur öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung. Das ist jetzt unser Hauptteil und hier machen wir uns nochmal ganz deutlich diesen Unterschied öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung. Die öffentliche Sicherheit ist grundsätzlich spezieller als die öffentliche Ordnung. Das heißt, die öffentliche Ordnung prüfen wir nur, wenn wir bei der öffentlichen Sicherheit rausfliegen. Das heißt, wir prüfen jetzt erst die öffentliche Sicherheit als verletztes Rechtsschutzgut und die öffentliche Sicherheit umfasst die Individualrechtsgüter, die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung sowie Bestand und Funktionieren des Staates und seiner Einrichtungen. Das heißt, wir haben jetzt geguckt, Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, also könnte ein Gesetz tangiert werden mit dieser Ausübung hier und da können wir sagen, nee, haben wir ja schon geguckt, § 118, OWIG ist nicht einschlägig, Waffengesetz ist nicht einschlägig, Strafgesetzbuch ist nicht einschlägig, also könnte man erstmal sagen, dass das Lasertrom nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Könnten denn Individualrechtsgüter betroffen sein? Individualrechtsgüter könnten betroffen sein, wenn die Spieler nicht einwilligen würden. Die gehen ja hin, um gerade das Spiel zu spielen. Das heißt, die willigen bewusst in diese Handlung ein. Grundsätzlich wäre es dann so, dass die Individualrechtsgüter auch nicht tangiert werden. Außer, wenn sie über dieses Individualrechtsgut, was angegriffen wird, nicht disponieren könnten. Das heißt, wenn das Individualrechtsgut indisponibel ist, dann wäre hier das Individualrechtsgut betroffen. Und hier schauen wir uns die garantierte Menschenwürde an. Was würdest du sagen, ist hier die Menschenwürde betroffen bei dem Spiel?
Ich würde jetzt meinen, nein, weil es ist ja nur simuliert. Mhm. Ist ja nicht wirklich so.
So viel kann man sagen, dass die Menschenwürde müsste überhaupt auch erst verletzt sein.
Ja.
Und diese Menschenwürde ist verletzt, wenn, ich gebe mal das klassische Beispiel, wenn jemand Zwergenweitwurf betreibt. Das heißt,
Ja.
kleine Menschen nimmt und wirft und wer weiter wirft, hat gewonnen. So, das heißt, hier haben wir die Situation, dass sich bestimmte Personen über andere Personen stellen. Das heißt, die anderen sind demütigenderweise den anderen ausgeliefert. Hier wäre die garantierte Menschenwürde aus Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 verletzt. Aber in unserem Fall sind die Spieler ja gleichrangig. Jeder hat eine Waffe, jeder hat eine Schutzweste, alle stehen sich gegenüber. Es wird niemand gedemütigt und du wirst getroffen, bist tot, dann scheidest du aus. Das heißt, du wirst dann nicht, nachdem du getroffen wirst, wirst du nicht noch irgendwie gedemütigt. Das bedeutet, dass man vertreten könnte, die Menschenwürde wäre nicht betroffen. Es gibt auch bestimmt andere Ansichten, die das so sehen, aber wir halten uns jetzt mal daran, dass hier die garantierte Menschenwürde durch dieses Spiel erstmal nicht tangiert ist. Wir haben das Rechtsgut öffentliche Sicherheit nicht verletzt. Das heißt, jetzt kommen wir zur öffentlichen Ordnung. Erstmal, dieser Begriff öffentliche Ordnung ist unbestimmt. Was bedeutet das? Unbestimmte Rechtsbegriffe bedeuten, der Rechtsbegriff muss noch geprägt werden durch Rechtsprechung, durch andere Formulierungen, durch Bundestagsdrucksachen, also die Gesetzesbegründungen. Und da könnte man sich natürlich fragen, geht das überhaupt? Kann der Gesetzgeber aufgrund zum Beispiel dem Bestimmtheitsgrundsatz so einen unbestimmten Rechtsbegriff ins Gesetz schreiben? Also könnte es an der gebotenen Bestimmtheit fehlen. Es ist einfach nicht bestimmt genug. Der Bürger kann sich nicht vorstellen, was bedeutet denn jetzt öffentliche Ordnung. Hier muss man aber anführen, dass die Rechtsprechung die öffentliche Ordnung schon ziemlich ausdefiniert hat. Also die Rechtsprechung hat schon sehr viel in die richtige Richtung gelenkt, hat gesagt, guck mal, das stellt ihr euch unter öffentlicher Ordnung vor. Das könnt ihr euch darunter vorstellen. Das heißt, der ist schon relativ gut umgrenzt. Außerdem gibt es ihn in mehreren Gesetzen. Es gibt es im deutschen Recht, im EU-Recht. Das bedeutet, der Gesetzgeber geht auch davon aus, dass dieser Begriff schon umfasst ist und bestimmt genug ist, um in ein Gesetz gegossen werden zu können. Und man kann auch noch sagen, es kann nicht alles immer perfekt bestimmt sein. Es muss auch mal Generalklauseln geben, wie wir auch die polizeirechtliche Generalklausel kennen, die wir gerade prüfen. Denn es muss auch auf neue Situationen reagiert werden. Es muss auf unbekannte Gefahrenlagen reagiert werden. Das bedeutet, ein unbestimmter Rechtsbegriff ist tendenziell erstmal nichts Schlimmes, sondern es ist eigentlich gut. Denn da hat der Gesetzgeber sich gedacht, okay, wir wissen genau, es gibt irgendwann mal nach 20 Jahren bestimmte Situationen, die wir jetzt nicht vorhersagen können. Dann ist die Rechtsprechung dran, diesen Begriff, den wir euch jetzt an die Hand geben, auszugestalten. Und zwar der zukünftigen Rechtslage nach. Dafür sind unbestimmte Rechtsbegriffe gut. Daher ist erstmal die öffentliche Ordnung, verstößt nicht gegen das Bestimmtheitsgebot. So, aber was ist jetzt genau die öffentliche Ordnung? Die öffentliche Ordnung, die wird definiert als die Gesamtheit jener ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung für ein geordnetes staatsbürgerliches Gemeinschaftsleben betrachtet wird. Kann man sich jetzt überhaupt nichts darunter vorstellen? Kurosch hat es wahrscheinlich auch nicht richtig kapiert, was das bedeutet. Ich habe es auch nicht kapiert. Oder inzwischen habe ich es kapiert, aber am Anfang habe ich es auch nicht verstanden. Ich habe mir das immer so gemerkt, wenn du durch die Fußgängerzone läufst und es stört dich irgendwas, aber du weißt genau, okay, du kannst nicht die Polizei rufen, aber es betrifft dich doch so tief innen drin. Es ist so ein Fremdscham-Moment oder du möchtest irgendwie jetzt hier weg, aber weißt genau, die Polizei kann dir in dem Fall nur schwer helfen. Dann ist die öffentliche Ordnung betroffen. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel aggressive Bettelei. Es kommt ein Bettler zu dir und sagt die ganze Zeit, hier, gib mir doch mal nochmal Geld und läuft dir die ganze Zeit nebenher und du kannst irgendwie nicht weg, willst aber aus der Situation raus. Das wäre ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung. Das heißt, jetzt fragen wir uns, nachdem wir die öffentliche Ordnung definiert haben, was ist denn jetzt, was steckt denn dahinter? Also, wie hat sich ein einfacher Bürger das vorzustellen? Wir haben ja in der Definition schon gehört, es geht darum, die jetzt herrschende Anschauung, gesellschaftliche Anschauung darzustellen. Aber wie ermitteln wir die denn? Man könnte natürlich die empirisch untersuchen. Das geht natürlich mit Umfragen und sowas, um so ein Meinungsbild zu gucken, was ist jetzt gesellschaftlich gerade anerkannt, was ist irgendwie nicht anerkannt. Hiergegen spricht aber, dass neue Gefahrensituationen jetzt zum Beispiel wie dieses Laserturm, das ist erst in den letzten Jahren aufgekommen. Das heißt, man muss erst bestimmte empirische Untersuchungen machen, bevor man sagen kann, okay, das ist jetzt in Ordnung oder gesellschaftlich angesehen oder nicht. So, das heißt, empirische Untersuchung passt irgendwie nicht in diesen unbestimmten Rechtsbegriff. Das heißt, man geht nach der herrschenden Meinung danach und sagt, Es ist gesellschaftlich anerkannt, wenn es den Wertgrundsätzen oder Wertmaßstäben des Grundgesetzes entspricht. Das ist eine ganz gute Lösung, weil ans Grundgesetz hält sich jeder. Jeder sagt, okay, das Grundgesetz, das ist eine super Basis, um zu sagen, okay, das ist gesellschaftlich in Ordnung oder nicht. Das bedeutet, hier gucken wir uns jetzt wieder die Menschenwürde an, weil die Menschenwürde steht unter anderem natürlich im Grundgesetz. Das heißt, wir legen jetzt das Grundgesetz aus und versuchen, diesen Lasertrom-Fall reinzufüllen. Ob wir sagen würden, das Lasertrom würde mit allen Wertmaßstäben aus dem Grundgesetz standhalten. So, dann haben wir bestimmte Argumente, die wir hier in so einem, in diesem klassischen Lasertrom-Fall anführen müssen. Ich sag dir jetzt die Argumente und du sagst, findest du gut, findest du nicht gut.
Ja.
Problematisch ist auf jeden Fall aus meiner Sicht die akustische Untermalung. Das heißt, dieser Todesschrei, der simuliert bestimmte Tötungen von Menschen gegeneinander durch einen bestimmten Gegenstand und das alles dient der Unterhaltung. Das heißt, es werden sehr lebensnah Tötungshandlungen nachempfunden. Und das ist hier gerade der Unterschied zum Paintball. Beim Paintball ist es erstens nicht in einer abgedunkelten Halle, es ist nicht unter Blitzlicht, unter noch Gegebenheiten, die das noch realer machen. Und dieser Todesschrei wird nicht ausgestoßen. Da würde ich sagen, das würde auf jeden Fall gegen die Menschenwürde verstoßen, gegen den Grundsatz der Menschenwürde. Willst du das auch sagen oder siehst du das anders?
Der Mensch, der Schrei, ja, der ganze Rest, nein.
Ganze Rest nein. Okay, also
Also,
dieses Flackerlicht und so, das wäre jetzt eher nicht.
was hat das mit der Menschenwürde zu tun? Du dürftest auch keine Nacht werden, weil Nacht ist ja auch gegen die Menschenwürde. Also, ich meine nur, das ist ja, also, es ist lapidar, also,
Ja, genau. Ja, okay. Aber wenn du
dann.
jetzt nur in der Nacht das ausführen, wenn du nur in der Nacht dieses Lasertrom machen dürftest, fände ich das auch wahrscheinlich problematisch, weil das alles, das halt viel lebensnaher macht. Es geht darum, das alles wie ein Spiel zu gestalten und möglichst von der lebensnahen Situation fernzuhalten.
Ja, aber der Sinn und Zweck von Spielen ist, dass sie lebensnah sind.
Das
Also
stimmt,
der
aber.
Schrei, den sehe ich, das muss nicht sein, das
Genau.
ist vielleicht ein bisschen over the top. Aber wenn Sachen, die automatisch im Dunkeln sind, verboten sind, weil sie zu lebensnah sind oder zu, ja, dann darf es auch keine digitalen Spiele geben, beispielsweise, die bei Nacht sind. Also das ist doch, also ich finde die Anführung zu schwach.
Okay. Ja, auf jeden Fall beide Meinungen vertretbar, je nachdem, was ihr den Schwerpunkt legt. Also ihr könnt sagen, okay, akustische Untermalung, das ist schon ein bisschen krass mit so einem Todesschrei. Dann können die einen noch dazu anführen, irgendwie ist es abgedunkelt, Flackerlicht, Nebel und so weiter. Das macht alles viel zu lebensnah. Das heißt, wir entfernen uns von dem Spiel hin zu einer sehr lebensnahen Realität, die da nachgestellt wird. Also so eine Kriegssituation nachgestellt wird. Und je nachdem, wie ihr selbst empfindet, wie euer Rechtsgefühl dort ist, könnt ihr euch so oder so entscheiden oder dieses Argument so oder so auslegen. So, dann zweites Argument wäre, dass das wie ein Gewalt- und Tötungsspiel ist und gerade ein Gewalt- und Tötungsspiel als akzeptabel dargestellt wird. Das bedeutet, die vor allem jungen Erwachsenen, die noch nicht Persönlichkeitsentwicklung und Bildung abgeschlossen haben, die könnten abstumpfen und das als Normalität irgendwann ansehen. Dass man sich erschießt, dass das normal ist. Das soll ja nicht normal sein. Das sind Kriegssituationen, die möglichst nicht auftreten sollten. Und so könnten Jugendliche, also wir sagen junge Erwachsene, weil Jugendliche hätten keinen Zutritt, aber junge Erwachsene, die mit der Persönlichkeitsbildung noch nicht abgeschlossen sind, die werden besonders gefährdet und die Hemmungen fallen einfach. Was sagst du zu dem Argument?
Finde ich auch eher schwach.
Ach ja, schon.
Ja.
Ja.
Also ich meine, dann könnte man ja auch keinen Alkohol trinken, weil dann die Hemmungen auch fallen. Also,
Ja.
man muss ja auch den Vergleich sehen zwischen den ganzen, weil das muss ja alles unter den gleichen Aspekten im Rechtsgebiet ja beobachtet werden. Du kannst ja nicht die eine
Genau.
Sache so beurteilen und die andere Sache so. Und im Vergleich finde ich es dann auch wieder ein bisschen schwierig.
Den Vergleich den ziehen wir später nochmal. Das heißt, wir gucken uns nochmal an, ob zum Beispiel Paintball, ob dieser Vergleich geht oder nicht. Ja, auf jeden Fall, du sagst, das wäre dir auch zu wenig. So. Also du glaubst nicht, dass dadurch die Jugendlichen abstumpfen.
Wie gesagt, dann, also. Es ist halt schwierig, ohne den Vergleich zu argumentieren, aber natürlich, klar, du wirst einer Sache näher gebracht, die jetzt nicht unbedingt üblich ist. Ja, das ist richtig, aber dann müsste man sich halt auch von ganz vielen anderen Sachen fernhalten, wie Fernsehen, Internet, Spielen. Also finde ich auch dann, also wenn die Entscheidung wirklich auf der Basis von diesen Argumenten so gefällt werden würde, müsste das einen Rattenschwanz an anderen Entscheidungen nach sich
Genau.
ziehen.
Wir rufen es nochmal in Erinnerung. Wenn wir jetzt den Verstoß gegen die öffentliche Ordnung bejahen, bedeutet das nicht, dass die Untersagungsverfügung rechtmäßig war oder unrechtmäßig war, sondern wir sagen nur, ein Schutzgut ist betroffen und hat die Behörde darauf richtig reagiert. Das heißt, drittes und letztes Argument wäre, dass hier wieder Handlungen als Unterhaltung simuliert werden, die auch Leute zu einer bestimmten Perfektion machen wollen. Das heißt, es gibt immer die Leute, die dann jeden Tag da sind und das richtig geil finden, dass sie hier wie Bundeswehrsoldaten oder wie die Polizei agiert. Und der Staat nach Artikel 20 Grundgesetz hat ein Gewaltmonopol. Das bedeutet, er bestimmt, wer die Ausbildung zu einem Soldaten oder zu einem Polizisten absolvieren darf und wer nicht. Und hier könnten sich Leute sozusagen in die Situation bringen, wie ein Soldat ausgebildet zu werden. Wie findest du das Argument?
Aber also schon, also ich jetzt nicht, das ist nicht falsch, aber es ist wiederum immer noch, also wenn das jetzt auf der Basis von diesem Argument so entschieden werden würde, dass man sagt, okay, das ist für das öffentliche
Für die öffentliche Ordnung.
für die öffentliche Ordnung problematisch, dann würde ich einfach halt das insgesamt außerhalb des Maßes sehen der Einschätzung, wenn man sagt, okay, dass man denkt hier wirklich, dass Leute sich hier irgendwie übermäßig spezialisieren könnten und hineinversetzen könnten. Das würde man ja in allen möglichen Bereichen machen können. Ja, du könntest auch sagen, jemand, der online sich ständig Videos über Raketen anguckt, ist jetzt Raketenexperte. Natürlich gibt es diese Leute, also diese Gefahr gibt es, aber sollten wir jetzt per se alle Videos, die irgendwelche Raketen zeigen, verbieten? Schwierig. Da finde ich es eher das Problematische, dass man jetzt wegen einzelner Personen, also wirklich einzelner Personen, die komplette Freiheit für alle oder die Möglichkeit für alle in Frage stellt.
Okay. Wir können mal so viel sagen. Die öffentliche Ordnung, den Verstoß, haben kleinere Gerichte oft abgelehnt. Die sagen, Zitat, die sagen, also diese Wirkung, die wir genannt haben, die leugnen die und sagen, die Veranstaltung ist insgesamt ein harmloses Fangspiel. Das ist aber auch irgendwie nicht ganz richtig, oder?
Ja, aber.
Harmloses Fangspiel. Komm schon. Das ist wohl nicht.
Ja, also im einfachsten Sinne schon. Im einfachsten Sinne ist es ein Räuber- und Gendarmenspiel. Aber klar, dass da jetzt irgendwie noch geschossen wird, aber es wird ja nicht wirklich geschossen.
Genau, das wäre zum Beispiel auch noch ein gutes Argument dagegen. Es wird halt nicht mit einer realen Waffe geschossen, sondern mit einer Laserwaffe, die jetzt im Moment einfach es noch nicht gibt. So. Keine Ahnung, ob sie irgendwann geben wird, aber im Moment gibt es sie halt nicht. So, das wäre halt auch noch ein Argument zu sagen, okay, das ist halt so realitätsfern dann doch auch, dass die öffentliche Ordnung nicht beeinträchtigt sein könnte. Letztendlich könnt ihr hier argumentieren, wie ihr wollt. Ich wollte hier nur kurz zeigen, man kann auch mit Laienargumenten sagen, hier öffentliche Ordnung betroffen oder nicht. Macht euch hier selbst Gedanken und schreibt die auf jeden Fall auf. Es kommt hier ganz besonders darauf an, wie die Spielregeln ausgestaltet sind und wie die Situation oder die Szenerie dargestellt ist. Also Todesschrei, also das ist wohl eindeutig, Todesschrei geht nicht. Gibt es bei Paintball zum Beispiel auch nicht. Todesschrei. Genau. So, das heißt, wenn wir jetzt die öffentliche Ordnung, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben die bejaht, dann kommen wir zur Gefahr. Die Gefahr lassen wir jetzt nochmal, machen wir nur ganz kurz, denn da haben wir extra Folgen vorbereitet, genau wie bei der Verantwortlichkeit. Erstmal, hier besteht eine konkrete Gefahr, denn bei ungehindertem Ablauf des Geschehens tritt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit ein Schaden die öffentliche Ordnung ein. Das können wir schnell bejahen. Was jetzt genau die konkrete Gefahr ist, keine Angst, besprechen wir noch. Wir hatten ja das letzte Mal schon kurz die Abgrenzung konkrete und abstrakte Gefahr. Hier haben wir es jetzt auf jeden Fall mit einer konkreten Gefahr zu tun. Bei der Verantwortlichkeit haben wir es hier mit einem Zweckveranlasser zu tun. So viel vorweg, ein Zweckveranlasser ist derjenige, der der unmittelbare Verursacher des Verhaltens ist. Das bedeutet, eigentlich sind ja die Leute für die Gefahr am Rechtsgut verantwortlich, die die unmittelbar verursachen. Das wären die Spieler. Hier ist der J-Veranstalter, das bedeutet, er ist unmittelbarer Verursacher und ruft das Verhalten subjektiv und objektiv hervor. Das heißt, er ist ein Zweckveranlasser, also eine Unterkategorie des Verhaltensverantwortlichen. So viel erstmal zu dem Verantwortlichkeitsbegriff. Der Rest kommt in einer anderen Folge. So, das heißt, jetzt hat die Behörde festgestellt, wir haben einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung. Es besteht eine konkrete Gefahr dafür. Wir wissen, der J ist verantwortlich. Können wir jetzt gegen den vorgehen? Da haben wir erst einmal das Ermessen in Form des Entschließungsermessen. Also darf ich überhaupt tätig werden? Und hier kommt jetzt nochmal der Vergleich, den auch der J gezogen hat zum Paintball. Gäbe es einen Verstoß gegen Artikel 3, also den Gleichheitssatz, wenn gegen ihn eingeschritten wird, aber gegen Paintball nicht? Das heißt, wir müssen jetzt gucken, ob Paintball und Lasertrom vergleichbar ist. Denn man prüft Artikel 3 folgendermaßen: Wesentlich Gleiches darf nicht ungleich behandelt werden. Hingegen wesentlich Ungleiches darf auch nicht gleich behandelt werden. Jedenfalls nicht ohne sachlichen Grund. Das heißt, wir gucken jetzt uns an, ob Paintball und Lasertrom wesentlich gleich ist. Wenn die wesentlich gleich sind, dann müsste noch ein sachlicher Grund vorliegen. Und wenn ein sachlicher Grund für diese Ungleichbehandlung nicht gegeben ist, dann dürfte die Behörde nicht gegen den Lasertrom-Veranstalter J einschreiten. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, sind die wesentlich vergleichbar? Was würdest du sagen? Paintball und das Lasertrom, wären die vergleichbar?
Ja.
Würdest du schon sagen?
Weil ich glaube, es ist halt dieselbe Rubrik.
Okay.
Ob jetzt, ja, mein Gott, bei dem einen fliegt halt eine Farbkugel und bei dem anderen halt ein Lichtstrahl. Klar, das ist ein Unterschied, aber grundsätzlich fallen sie in dieselbe Unterhaltungskategorie.
Okay. Also du machst eine ganz pauschale Beurteilung von diesen Kategorien, weil
Ja.
ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob. Also Paintball, wir können ja kurz für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was Paintball ist, das wird an der freien Luft, volle Helligkeit gespielt. Es ist meistens ein Feld oder mit gewissen Hindernissen, wo die Leute sich verstecken können. Es sind Waffen, die auch nicht wirklich nach Waffen aussehen. Es gibt keine Todesschrei, es gibt kein Flackerlicht, es gibt keinen Nebel, es gibt nicht was, eine abgedunkelte Szenerie. Und da würde ich sagen, das ist schon ein Unterschied zum Laserturm, oder?
Nö.
Nehmen wir es nicht.
Nö.
Okay.
Nichts. Also.
Okay, man kann sagen, okay, das ist beides wesentlich gleich.
Also würdest du sagen, zum Beispiel Call of Duty ist ein anderes Spiel als Fortnite? Würdest du sagen, es sind unterschiedliche Spiele?
Ja,
Ja?
würde ich schon sagen.
Also würdest du sagen, das eine ist ein ganz klares Ballerspiel und das andere ist ein kindergerechtes Ballerspiel?
Ja, gut, man, also
Also
das.
nur weil es ein bisschen anders ist, also man kann jetzt, also ich finde, man muss da ein bisschen aufpassen, weil selbstverständlich sind Sachen unterschiedlich, sonst müsste man sie ja nicht vergleichen. Wenn sie gleich wären, dann müsste man nichts vergleichen. Und nur weil es leichte Unterschiede gibt, also weil verschiedene Aspekte anders sind, kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen, es sind andere Sachen, sondern natürlich muss man auf die Feinheiten drauf eingehen, das ist richtig, aber gleichzeitig muss man auch sagen, das sind grundsätzlich gleiche Unterhaltungsformen. Also ich sehe die beiden schon sehr nah aneinander. Klar, es gibt feine Unterschiede, aber nicht in der Tiefe, dass ich jetzt sage, okay, die muss man komplett verschieden, also komplett verschieden in anderen Gruppen ansehen und man kann sie nicht miteinander vergleichen.
Okay, ja, dann gehen wir mal nach deiner Lösung. Deine Lösung wäre dann, dass hier wesentlich Gleiches erstmal gibt. Paintball, Lasertrom. Gegen Paintball wurde nicht eingeschritten, gegen Lasertrom schon. So, das heißt, hierfür müsste es einen sachlichen Grund geben.
Richtig.
Und dieser sachliche Grund, worin könnte der liegen?
Ja, an den einzelnen Argumenten, die wir vorhin gebracht haben.
Genau,
Also,
zum
ich meine, die
Beispiel.
könnten jetzt sagen, okay, bitte mach den Schrei weg und dann passt das.
Genau.
Passt.
Das wäre also zum Beispiel der sachliche Grund.
Also,
Also.
bis auf den Schrei muss ich auch sagen, sehe ich keine Sache, die jetzt den Vergleich zu Paintball nicht ermöglichen
Ja,
würde.
okay. Gut. Also wir würden so oder so zum gleichen Ergebnis kommen. Ich würde schon sagen, okay, es ist nicht wesentlich gleich aufgrund der Gegebenheiten und du sagst dann, okay, es ist schon wesentlich gleich, aber der sachliche Grund ist halt, dass hier vielleicht die Menschenwürde doch tangiert sein könnte wegen dem Todesschrei zum Beispiel.
Ja.
Genau. Und der Szenerie vielleicht auch. Oder nee, Szenerie.
Paintball kann auch drin stattfinden.
Das stimmt.
In
Okay.
so Hallen, da gibt es auch so Paintball-Hallen. Also,
Stimmt.
so, dann hast du schon wieder das Problem. Und
Ja.
jetzt ist die Halle vielleicht auch leicht abgedunkelt, dann hast du ein Riesenproblem, weil dann ist das Argument ja komplett weg.
Genau.
Also, schwierig.
Okay, aber sie durften so oder so, durften sie gegen dieses Lasertrom nach der Argumentation einschreiten. Genau. Dann haben wir noch das Auswahlermessen. Das heißt, wie hätten sie jetzt gegen den J einschreiten dürfen? Da fragt man sich immer mit einem milderen Mittel, was wäre das gewesen? Zum Beispiel zu sagen, okay, macht die Szenerie eindeutig. Das heißt, nicht kein Flackerlicht, kein Nebel und so weiter, kein Todesschrei. Das wäre zum Beispiel eine Option gewesen. Wäre die genauso effektiv gewesen?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Genau. Aber hier könnt ihr, wie gesagt, ihr könnt hier argumentieren, wie ihr wollt. Es muss einfach nur mit den typischen Merkmalen argumentiert werden. So, das heißt, je nachdem, wie ihr euch entscheidet, dieses Laserturm ist jetzt, sage ich mal, die überwiegende Meinung sagt, das verstößt schon gegen die Menschenwürde, öffentliche Ordnung ist tangiert. Ja, die durften hier schon in dem Fall gegen den J vorgehen. So, Ende des Falls. Nochmal ein kurzes Fazit zur öffentlichen Ordnung. Das heißt, wir haben hier einen unbestimmten Rechtsbegriff. Ein unbestimmter Rechtsbegriff, dort fragt ihr euch immer zuerst, ist das mit dem Demokratieprinzip, also Bestimmtheitsgebot und Wesentlichkeitstheorie vereinbar, dass sowas im Gesetz gegossen ist. Hieran könnt ihr euch orientieren, dass es in der Rechtsprechung schon teilweise umrissen ist. Man weiß, um was es geht. Es gibt in verschiedenen Gesetzen den gleichen Begriff. Das bedeutet, dass das Demokratieprinzip wohl eher nicht verletzt ist. Und dann subsumiert er darunter, fragt, wie kann man denn feststellen, was gesellschaftlich angesehen ist, was ist denn jetzt öffentlich in Ordnung oder halt nicht. Das könnte man mit empirischen Untersuchungen machen. Das ist aber wahrscheinlich nicht so schlau, denn dann kann man nicht auf neue Gefahrensituationen eingehen. Das heißt, man orientiert sich an den Wertmaßstäben des Grundgesetzes und dann guckt er einfach, was könnte denn jetzt an diesem Gesamtkonstrukt, an der Szenerie von diesem Laserturm gegen einen Wert aus dem Grundgesetz verstoßen. Hier könnt ihr natürlich anführen, das Gewaltmonopol des Staates, Artikel 20 haben wir schon angesprochen. Wir haben Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 angesprochen. Dann haben wir die Menschenwürde angesprochen. Das heißt, das alles könnt ihr in eure Argumentation einfließen lassen. Entscheidet euch dann nur konsequent natürlich für eine Lösung. Dann guckt ihr Gefahr. Es lag eine konkrete Gefahr vor. Der J war auch Zweckveranlasser. Das heißt, die Polizei ist gegen ihn vorgegangen. Dann guckt ihr euch das Ermessen an. Das Ermessen wird in Entschließungsermessen, also das, ob sie vorgehen durften, eingeteilt, in das Auswahlermessen, wie sie vorgehen durften, eingeteilt. Bei dem Entschließungsermessen fragen wir uns, liegt ein Verstoß gegen Artikel 3, also den Gleichheitssatz vor. Hier darf die Behörde nicht wesentlich Gleiches ohne sachlichen Grund ungleich behandeln oder wesentlich Ungleiches ohne sachlichen Grund gleich behandeln. Das sind diese zwei Sätze, die ihr euch mal merken solltet. Wesentlich Gleiches ungleich, wesentlich Ungleiches gleich. Das darf jeweils nicht passieren. So, und dann Auswahlermessen, fragt ihr euch immer nach einem milderen Mittel. Hier möchte der Korrektor einfach nur sehen, dass ihr damit argumentiert. Ob das jetzt letztendlich vertretbar ist oder unvertretbar, ist jetzt erstmal nicht so relevant, sondern ihr müsst euch einfach Gedanken machen für ein milderes Mittel. Wäre es in Ordnung gewesen, in unserem Fall zu versuchen, den Todesschrei irgendwie zu unterbinden, gerade das zu unterbinden, was irgendwie gegen die öffentliche Ordnung verstößt, was ja eigentlich nicht Sache der Behörde ist, dieses genaue Spielkonzept auszufertigen, sondern Sache des Betreibers. Das heißt, erstmal eine Untersagung war jetzt nicht uneffektiv, sondern es erfüllt genau das, was es soll, nämlich schnell den Verstoß gegen die öffentliche Ordnung effektiv, schnell und kostengünstig zu beseitigen. Das heißt, das alles haben wir jetzt festgestellt. Wir haben uns abschließend noch mit dem Rechtsgut öffentliche Ordnung beschäftigt und kommen jetzt in den nächsten Folgen zu den Begriffen Gefahr, Verantwortlichkeit und schauen uns das Ermessen nochmal ein bisschen genauer an. Das war's.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.